The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 6. September. Denkt man an Großbritannien, dann hat man sofort die Popgrößen des Landes vor Augen. Oder auch diesen Herrn hier mit seinen bunten, schrillen Brillen. Natürlich denkt man dann auch an die wohl berühmteste Girlband aller Zeiten. Der Pop färbt ab, auch auf die Politik. Boris Johnson war der Pop-Clown der Briten. Da konnte Mr. Speaker des britischen Unterhauses noch so sehr nach Ordnung verlangen. Als Johnson sich im Unterhaus verabschiedete, ging es turbulent und gleichermaßen auch launig zu. Er habe doch seine Mission erfüllt, rief er, fast jedenfalls, hasta la vista, baby.
Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Seine Nachfolgerin, die bis dahin ja seine Außenministerin war, Liz Truss ihr Name, gewann die Wahl der Tories mit 57,4% gegenüber 42,6% der Stimmen. Sie soll jetzt Ordnung in die sich scheinbar ja auflösende Schlachtordnung der Tories bringen. Sie ist eine Boris Johnson-Loyalistin durch und durch und stolz darauf, keine Diplomatin zu sein. Vielleicht braucht die Welt ja gar keine Diplomaten, das sagte sie zumindest in einem BBC-Interview.
But I think that quality can be useful in.
Genau das kann nützlich sein in der Außenpolitik. Wir erleben gerade ein sehr aggressives Russland. Die freie Welt erlebt fundamentale Herausforderungen. Vielleicht ist gerade jetzt nicht die Zeit für eine Diplomatin.
In terms of our fundamental beliefs in things like freedom and democracy. So maybe now is not the time for a diplomat.
Kein Zufall, sie erinnert an Maggie Thatcher. Mit eiserner Hand und zur eigenen Vorstellung führte die eiserne Lady das Land. Wer von ihr eine Kehrtwende, einen U-Turn verlange, der bekomme keinen U-Turn, sagte sie, sondern genau diese Ansage.
For those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-Turn, I have only one thing to say. You turn if you want to. The lady's not for turning.
Aber der unkonventionelle Ton in der Politik ist keine Spezialität der britischen Konservativen. Auch Tony Blair, der viele Jahre die Labour-Partei und auch sein Land führte, attackierte seine politischen Kontrahenten gerne in direkter Konfrontation zur Belustigung aller Beteiligten. Er würde seine Partei lieber führen, andere würden ja nur folgen.
Madam Speaker, there's one very big difference. There's one very big difference. Yeah. Oh no, there's one very big difference. I lead my party, he follows his.
Nun hat die neue Premierministerin Liz Truss die Möglichkeit, die Mischung aus Pop und Politik fortzuführen in bester Tradition. Und die Journalisten haben die Möglichkeit, diesen Typus Politiker, der den Mund gern zu voll nimmt, zu entlarven. Das ging im Fall von Liz Truss zum Beispiel so.
You had a plan in 2014 to build 200,000 new starter homes. That was 5 years ago. How many did you build?
Well, there haven't been as many starter homes as we would have liked,
How many
Andrew?
Did you build?
I don't have the exact numbers for
well,
you.
Well, it's easy to remember. It's zero. You built none.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker hat sich auf den Weg zum Flughafen gemacht. Zu dem Problemflughafen, zum BER, Flughafen Berlin-Brandenburg. Glücklicherweise wollte er nicht verreisen, sondern nur ein Interview führen mit Aletta von Massenbach, der neuen Flughafenchefin.
Also grundsätzlich sind wir eigentlich ganz große Planer und haben immer auch sehr, sehr gut planen können. Und wir haben jetzt festgestellt, dass wir gar nicht mehr so gut planen können, weil wir nicht mehr wirklich diese Voraussicht haben.
Außerdem sprechen unsere Börsenreporterinnen in Frankfurt und in New York über den geplanten Börsengang von Porsche und die günstigen Benzinpreise, naja, nicht bei uns, aber in den USA. Außerdem, wir freuen uns, dass die Biene in Deutschland sich immer größerer Beliebtheit erfreut und wir staunen. Wir staunen darüber, dass in den flachen Niederlanden ab sofort auch Bergwanderungen angeboten werden. Der BER, der Flughafen Berlin-Brandenburg, war jahrelang der Witzlieferant der Nation, wie hier in der Heute-Show des ZDF.
Berlin-Brandenburg, ein exklusiver Craft Airport aus der Flughafenmanufaktur Wovereit und Söhne. Wir stehen für entschleunigtes Bauen nach der Slow-Building-Philosophie. Und allein unsere mundgeblasene Brandschutzanlage brauchte über 5 Jahre bis zur Perfektion. Wenn Sie einen Flughafen wollen, der schnell fertig wird, bestellen Sie doch einen beim Chinesen. Bei uns in Brandenburg ist der Bau das Ziel. BER, es gibt sie noch, die guten Dinge.
Und auch Oliver Kalkofe haut hier bei Extra 3 ordentlich drauf.
Das ist kein Flughafen, das ist mehr Fluch als Hafen. Aber gut, vielleicht können wir ihn ja noch verkaufen als Weltkulturerbe der Unfähigkeit. Quasi als internationales Denkmal für Scheiße bauen und Geld verbrennen.
Dann wurde er endlich eröffnet nach 14 langen Jahren Bauzeit. Aber wegen Corona konnte keiner fliegen. Realsatire. Und dann brach sogar noch vor den diesjährigen Sommerferien das Chaos aus.
Ausnahmezustand am Hauptstadtflughafen BER und das an einem gewöhnlichen Montag außerhalb der Ferienzeit. Das war tatsächlich die Situation, die es hier in den frühen Morgenstunden gab. Hunderte Meter lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle. Einige Reisende, die uns auch erzählt haben, dass sie tatsächlich gar nicht wissen, ob sie ihren Flug bekommen, weil die Wartezeiten so lang sind. Dazu wurden auch einige Flüge gestrichen.
Bei diesem Projekt ganz oben an der Spitze zu stehen, das muss man mögen und das muss man auch aushalten. Aletta von Massenbach kennt zumindest das Flughafen-Business. Sie war schon auf der ganzen Welt im Einsatz, von Peru über Russland, Spanien, auch in der Türkei. Am Erfolg des BER wird man sie später messen. Mein Kollege Michael Bröker hat die Frau also an ihrem Arbeitsort oder soll man sagen an ihrem Tatort besucht.
Herzlich willkommen im Podcast zum ersten Mal, die BER-Chefin Frau von Massenbach. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich.
Als Sie 2021 den Job übernommen haben, was waren die Reaktionen in Ihrem privaten Umfeld?
Beglückwünschung, die meisten kennen mich ja und wissen, dass ich solche Dinge eben große Herausforderungen auch sehr, sehr gerne annehme und dass es für mich auch ein Anliegen war, tatsächlich mich hier so einzubringen. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich Flughafenchefin war, das habe ich ja schon vorher auch schon gemacht an anderen Flughäfen und dass ich das jetzt hier am BER mache. Das wurde dann mit einem gewissen Schmunzeln, weil es auch für mich das erste Mal in Deutschland ist, aber mit einem gewissen Schmunzeln, aber mit viel Unterstützung auch wurde ich da sozusagen begleitet.
Ein normaler Flughafen ist der BER ja nun nicht, da sind wir uns wahrscheinlich beide einig.
Ja.
Ich war gerade extra nochmal drin und ich mag ihn eigentlich, er ist ja sehr schön und er ist modern und man hat das Gefühl, der sieht gut aus. Und dann habe ich mich trotzdem immer wieder gefragt, natürlich jetzt auch im Sommer, wenn wir über die Check-in-Terminals reden, aber auch über die nicht funktionierenden Laufbänder, mit denen man von den weit entfernten Gates zurückkommen soll. Wenn man doch so viel Zeit hat, diesen Flughafen zu bauen, warum hat man dann nicht in diesem Flughafen innovative, neue, wegweisende Abfertigungsideen, die es so noch nie gab. Und manchmal denkt man, okay, ja, so wäre er 1995 auch gebaut worden.
Ja, genau. Damit wir jetzt viel zu tun haben und ganz viel draus machen können und letztendlich natürlich auch aus dem, was man inzwischen weiß und kennt, um diese neueste Technologie dann hier auch herzubringen. Nein, aber Spaß beiseite. Irgendwann muss ein Flughafen oder auch jedes Einfamilienhaus muss man aufhören, weiter zu planen. Es wurde sehr, sehr lange weiter geplant. Also es gab einen Spatenstich in 2006 und dann wurde weiter geplant, um letztendlich, worum ging es da? Es war ein Flughafen, der letztendlich für die Air Berlin geplant war. Die Air Berlin hatte ganz andere Pläne. Es ging dann plötzlich um den A380. Um den tatsächlich an diesem Gebäude dann abfertigen zu können, musste man ganz viele Dinge verändern. Das hat man alles gemacht. Man hat gemerkt, dass das zu großen Schwierigkeiten führt, weil dann die Grundplanung nicht mehr ganz zusammengepasst hat. Und deswegen hat man irgendwann entschieden, jetzt gibt es einen sogenannten Design Freeze, jetzt ändern wir nichts mehr, damit wir eben auch nichts mehr sozusagen kaputt machen, sondern das kam dann alles auf die Liste, das machen wir dann unter Betrieb.
Und was ist das, was Sie haben, was andere Flughäfen nicht haben? Wo wurden Sie innovativer, moderner, effizienter, digitaler als in anderen Flughäfen? Sie dürfen jetzt mal Werbung machen.
Ich darf Werbung machen, also der große Werbeblock. Wir haben natürlich die innovativsten und besten Kollegen und Kolleginnen, die letztendlich das Beste
das sagt
hier
auch kein anderer
aus
Flughafen
diesem Chef. Flughafen herausholen. Weil es geht um Technologisierung, ja. Dass dieser Flughafen geplant wurde. Ich sage immer, er ist geplant worden und angefangen worden zu bauen, bevor es ein iPhone gab. Und das klingt trivial, aber es ist überhaupt nicht trivial, weil letztendlich sich die Reiseprozesse so stark verändert haben. Und da ziehen wir nach. Und da sind wir haben jetzt die meisten automatischen Check-in-Kiosks. Also damit haben dann wieder die Passagiere die Wahl. Sie können nach wie vor an den Counter gehen und bekommen da eben dann tatsächlich auch die Interaktion mit einem Check-in-Agenten. Oder sie gehen an den Automaten und machen es selber. Es ist sehr, sehr einfach, sehr unkompliziert. Aber wir sind der Flughafen mit den meisten Check-in-Automaten.
Geben Sie mal eine prozentuale Ordnung von den 60.000, 70.000 Flügen am Tag. Wie viele kann man komplett automatisiert einchecken?
Ich denke mal, das müssten so 80% sein. Ja, weil ist ja immer die Frage, welche Fluggesellschaft macht
auch
mit.
Auch mit Koffer.
Und die größten Fluggesellschaften machen mit.
Okay. Und Wir reden über den Koffer, den man selbstständig da auch einbringt. Da braucht man gar kein Personal mehr, sich nirgendwo mehr anstellen, sondern ich checke ein, gebe den Koffer ab und dann kommt erst der Sicherheitscheck.
Genau.
Das halte ich tatsächlich schon mal für eine erhebliche Erleichterung. Und dann kommt das Desaster der Sicherheitskontrollen und ich stehe im Stau.
Sie sprechen einen ganz, ganz wichtigen Punkt für uns an. Das, nachdem wir Check-in ganz gut in Griff bekommen haben, der nächste Punkt ist dann die Sicherheitskontrolle. Und das muss besser funktionieren. Das geht überhaupt nicht, dass letztendlich die Wartezeiten eben immer wieder auch an die 30 Minuten gehen. Das geht nicht. Was wir ja eingeführt haben, ist so ein innovatives System, in dem man sich Slots buchen kann für die Sicherheitskontrolle. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Und das hilft natürlich ein bisschen, dass wir besser wissen, wann kommen denn Passagiere. Es ist immer noch, der Luftverkehr ist immer sehr peaklastig, wie wir sagen. Also es gibt dann immer sehr, sehr starke Spitzen. Und zu diesen Spitzen kommen dann so mit dem gewissen Vorlauf alle rein. Und dann wird eben diese Spitzen etwas, also ein bisschen flacher hinbekommen. Nicht im Luftverkehr, in der Umdrehung sozusagen des Flugzeugs. Das ist erstmal nicht das Thema, sondern wann die Menschen zu uns kommen, sodass es nicht alles zur gleichen Zeit kommt. Und dazu dient das eben auch.
Auf das Chaos in den Sommerferien, auch hier in den Sicherheitskontrollen, da fragt man sich als Passagier natürlich immer, Mensch, kamen die jetzt so überraschend, die Sommerferien? Oder könnte man eventuell diesen Peak nicht auch frühzeitig personalmäßig planen?
Also grundsätzlich sind wir eigentlich ganz große Planer und haben immer auch sehr, sehr gut planen können. Und wir haben jetzt festgestellt, dass wir gar nicht mehr so gut planen können, weil wir nicht mehr wirklich diese Voraussicht haben, diese langfristige, also langfristig, relativ langfristig, also über Monate hinweg, wie wirklich die Nachfrage sein wird, wie Restriktionen gehandhabt werden und so weiter. Wir waren erstmal im Herbst etwas optimistischer und dann kam Omikron. Und dann hat man wieder ein bisschen zurückgefahren, weil man gesagt hat, wir wissen überhaupt nicht, was das mit sich bringt. Und Überkapazitäten aufzubauen, dann wird man auch in manchen Branchen gefragt, sagt mal, das war ja sehr unvernünftig, dass ihr so optimistisch da dran gegangen sind. Früher konnten wir das super gut letztendlich greifen, dieses Bild, wie sieht das nächste Jahr aus? Es fällt uns im Moment ein bisschen schwerer. Ganz klar. Und wenn Sie das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also die Personalverfügbarkeiten an den Flughäfen ansprechen, es haben viele Menschen dem Luftverkehr während Corona tatsächlich den Rücken zugedreht. Es fehlten an vielen Stellen Menschen, die nicht so schnell wieder rekrutiert werden konnten. Und wenn sie rekrutiert werden konnten, dann konnten sie nicht so schnell sozusagen tatsächlich arbeitsfähig gestellt werden, weil eben dann die Sicherheitsüberprüfung gefehlt hat. Also jeder Mensch, der am Flughafen arbeitet, muss durch eine Sicherheitsüberprüfung gehen.
Die 6 Monate dauert und viel zu lange ist für viele Gesellschaften.
Die nicht ganz so lange dauert, aber man muss sich das mal sozusagen in so einem Prozess vorstellen. Also wenn man ganz normal einen Menschen sucht in irgendeiner Branche, wie lange Vorlauf habe ich denn da eigentlich? Und dann bei uns kommt dann eben noch dazu eben diese, sagen wir mal, 3 Monate Sicherheitsüberprüfung. Und das ist dann insgesamt natürlich schon ein sehr, sehr langer Prozess. Dadurch gab es punktuell an verschiedenen Flughäfen, an verschiedenen Prozessstellen gab es zu wenig.
Können Sie denn für die Herbstferien schon mal Entlastung geben und sagen, alles geplant, alles wird gut?
Ja, würde ich sehr gerne. Ich würde wahnsinnig gerne sagen, ja, wird alles ganz entspannt alles laufen. Aber der Luftverkehr ist eben auch etwas, der nicht nur am BER stattfindet, sondern der findet in der ganzen Welt statt. Und die Auswirkungen von der Welt eben dann auf einen einzelnen Flughafen, die kenne ich. Und deswegen bin ich da etwas vorsichtig zu sagen, totale Entspannung. Ich habe gesehen, dass es bei uns gut funktioniert hat, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, tatsächlich gefruchtet haben, dass die Menschen die auch angenommen haben, was uns natürlich sehr freut. Und auf der Basis werden wir weiterarbeiten und werden weiter uns verbessern und eben alles dran setzen, dass es eben weiterhin auch stabil bei uns läuft.
Wir sind ja hier im alten Schönefelder Teil in der Hauptverwaltung und nicht im Hauptterminal. Testen Sie manchmal Ihre eigenen Einrichtungen inkognito mit Kappe und Sonnenbrille und schauen mal, wie es so läuft?
Mit Kappe und Sonnenbrille, das vielleicht nicht, aber ich sehe auch, was läuft. Also ich habe das im Büro, ich sehe das schon, was läuft, weil es mir natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ich kann nicht mein Büro sozusagen mitten in die Sicherheitskontrollspur stellen, aber mir ist es wichtig, dass ich immer weiß, wo an den kritischen Punkten, wie sieht es denn da gerade auch aus.
Frankfurt ist der große internationale Flughafen in Deutschland, die Nummer 1 bei den Passagierzahlen. Dann kommt München, der Standort der Lufthansa, deswegen immer ja auch von unserer größten deutschen Fluglinie besonders gut bewertet, würde ich sagen. Düsseldorf greift an und sagt, wir haben mit 18 Millionen den größten Einzugsgebiet und wollen der internationale Carrier sein. Wo ist der Platz für Berlin, der sehr weit im Osten ist, dem natürlich das industrielle Umfeld fehlt, dem die wirtschaftliche Nähe zu Wirtschaftszentren fehlt? Wo ist eigentlich Ihr Geschäftsmodell in der Zukunft als BER?
Ja, die Frage, also das, wie der BER mal konzipiert war, war es ja durchaus auch als Homebase und als Hub für die Air Berlin. Es ist immer ganz gut, wenn man das mit einer Fluggesellschaft zusammendenkt, wie denn sozusagen die Positionierung ist, weil es dient ja einem Zweck, so ein Flughafen. Und das ist eben, weil eine Fluggesellschaft X folgendes Konzept damit hat, wie sie dann eben die Region mit der Welt anbindet. Und wir haben jetzt nach der Insolvenz der Air Berlin ist alles, was innereuropäisch ist, sehr stark aufgenommen worden von anderen Fluggesellschaften, von EasyJet, von Ryanair insbesondere. Und das bringt sehr, sehr gute Konnektivität innerhalb von Europa. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig für die Hauptstadtregion.
Aber
Europa,
Ryanair wollte hier nicht den Hub machen.
Das hat nicht unmittelbar Auswirkungen sofort auf Konnektivität oder wie viele Ziele sie anbietet. Ja, das ist etwas, was wir uns sehr, sehr stark anschauen. Wie gut ist die Region angebunden? Weil, wie gesagt, der Flughafen dient ja letztendlich dieser Region. Und wir sind, was die Destination angeht, sind wir fast auf dem 2019er Niveau. Die Anzahl der Destinationen, die vom BER aus angeboten sind. Was natürlich weggefallen ist, ist Russland, Ukraine,
der Osten.
Belarus. Mhm. Ja. Mhm. Das ist klar, dass es weggefallen ist. Aber ansonsten sind wir eigentlich auf dem alten Niveau von 2019 mit der Anzahl der Destinationen.
Ihr nächster Flug, Frau von Massenbach, wo geht der hin?
Nach Frankfurt.
Das ist aber langweilig. Das könnte man ja fast auch mit dem ICE machen.
Das stimmt.
Aber da ich ja wieder Enddestination meine
Prozesse,
Frankfurt?
Weil ich ja meine Prozesse testen muss.
Ah, okay. Frau von Massenbach, ich bewerte das selbstverständlich nicht. Ich bedanke mich für diesen Einblick in Ihre Arbeit, in die Luftfahrt und in den Flughafen BER und für dieses Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Haben Sie vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier schauen heute wahrscheinlich nicht nur die amerikanischen Anleger auf die Spritpreise, sondern auch die europäischen. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Amerikaner kommen gerade aus dem verlängerten Wochenende und wer dort am Labor Day mit dem Auto unterwegs war, der konnte sich über günstige Spritpreise freuen. Ganz im Gegensatz zu den Preisen bei uns in Europa. Also, Anne, erklär uns, warum ist das Tanken in den USA gerade so günstig?
Ja, das ist echt krass, Gabor. Die Spritpreise waren ja auch durch den Ukraine-Krieg durch die Decke gegangen. Aber seit 2 Monaten ungefähr geht es hier an der Tankstelle kontinuierlich nach unten mit den Preisen, um da mal ein paar Zahlen zu geben. Der Peak war am 14. Juni und da kostete eine Gallon Benzin über $5. Jetzt gestern am Labor Day stand da nur noch $3,79 pro Gallon. Das sind umgerechnet etwas über 1 Euro pro Liter, also gut halb so teuer wie derzeit in Deutschland. Dafür gibt es mehrere Gründe. Eins ist tatsächlich ein bisschen so die Psychologie der Menschen. Die erwarten nämlich eine weiter hohe oder sogar wieder steigende Inflation. Die sind deshalb viel sparsamer beim Fahren und lassen nicht unbedingt notwendige Fahrten weg, unabhängig dabei vom Spritpreis, einfach um mehr Geld für die immer teurer werdenden notwendigen Dinge übrig zu haben, wie zum Beispiel Essen. Also die Nachfrage nach Sprit ging echt zurück in letzter Zeit, was auch den Preis nach unten gebracht hat. Und dann kommt auch noch dazu, dass die USA viel weniger auf Öl aus Russland angewiesen sind, wie zum Beispiel Europa. Im Prinzip können die USA ihren Ölbedarf locker aus eigenen Quellen decken. In der Vergangenheit hatten die USA halt Öl aus Russland gekauft, weil es billiger war. Aber die Kapazitäten, ölautark sozusagen zu leben, ist ja auf jeden Fall gegeben. Letzte Woche haben die USA sogar 10 Millionen Barrel exportiert. Bis Ende des Jahres sehen manche optimistische Analysten sogar, dass eine Gallon an der Tankstelle unter $3 kosten könnte. Vor Corona stand der Spritpreis zwar noch bei rund $2,50, also es war schon noch mal deutlich billiger, aber verglichen mit den Preisen in Europa können sich die Autofahrer hier echt freuen.
Vielen Dank, Anne, und wir machen direkt weiter mit unserer Kollegin in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Schon seit Anfang des Jahres wird ja spekuliert, ob der Autobauer Porsche in diesem Jahr den Börsengang wagen soll oder eben doch nicht. Nun haben sich die Eigentümer von Volkswagen getroffen im Aufsichtsrat und über diese Frage diskutiert. Annette, sag uns, nur diskutiert oder auch entschieden?
Der Börsengang der Tochter Porsche wird kommen. Volkswagen hat sich dafür entschieden. Wie schon der Finanzvorstand Arno Antlitz gestern Morgen ja schon bestätigt hat, die Prüfung und die Vorbereitung laufen nach Plan. Jetzt nun auch die offizielle Bekundung, dass der Börsengang Ende September kommen kann. Es ist natürlich kein einfaches Marktumfeld, aber man kann auch spekulieren, dass der Markt tendenziell eher schwieriger wird hin zum Winter als leichter für Börsengänge, denn die Zinsen werden steigen, die Energiekrise wird nicht weggehen und das dürfte Aktien wohl noch deutlich durchschütteln, auch in den kommenden Monaten. Warum macht Porsche das? Porsche braucht Geld auch, um Milliardeninvestitionen in die Elektromobilität und die Digitalisierung zu bezahlen. Und das Ganze macht einfach Sinn, Porsche an die Börse zu bringen, denn Porsche in dem Konzern ist deutlich weniger wert, als wenn man es gesondert listet. Denn die sogenannten Multiples oder wie denn die Börse Porsche bewertet, ist deutlich höher als ein Mischkonzern wie Volkswagen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Deutschland die Biene wieder für sich entdeckt hat. Denn das Imkern ist auf deutschen Balkonen und in den Gärten zum Trendhobby geworden. Nach jahrzehntelangem Desinteresse steigt jetzt die Zahl der Bienenhalter wieder stark an, auf mittlerweile 170.000 Halter, bei denen wiederum Millionen von Bienenvölkern leben. Zur Corona-Zeit, das ist der Hintergrund, suchten sich viele eine neue Beschäftigung für zu Hause. Und naja, die einen haben online eine neue Sprache gelernt und die anderen entwickelten für sich das Imkern zur Freizeitbeschäftigung der Saison. Der wohl prominenteste Hobby-Bienenzüchter allerdings lebt nicht in Deutschland, sondern in London, Ex-Fußballspieler David Beckham. Er postet seine Bienenfarm regelmäßig auf Instagram, gefilmt und kommentiert von seiner Frau Victoria.
And David decided to start building beehives. Is that your new project, darling?
Von diesem Imker-Hype wurden insbesondere die Zuchtverbände kalt erwischt. Kurse zur Imkerschulung sind überfüllt und die Nachfrage für Bienenköniginnen ist international explodiert. Das Gute, anders als mit dem Öl und dem Gas, werden wir in Zukunft wohl kein Honigproblem haben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir immer dachten, der Name sei Programm und die Niederlande seien flach. Dabei stimmt das doch gar nicht. Zumindest wenn man die Herausgeber des Dutch Mountain Trail befragt. Denn im Jahr 2019 schufen niederländische Trekking-Enthusiasten mit diesem kleinen Wanderbuch eine Alternative zum Nichtstun. Sie zeigten im wahrsten Sinne des Wortes damit den Weg auf für die erste Höhenwanderung durch ihr Land. Die Route ist knapp über 100 Kilometer lang und führt auf die niederländischen Seven Summits, hinauf auf die 7 höchsten Berge des Landes, wie man dort stolz sagt. Im Internet gibt es zahllose Videos von Wanderern, die sich dabei filmen, wie sie auf die erste Etappe starten.
Dutch Mountain Trail. Erste Etappe von der Dutch Mountain Trail.
Und alle haben den kleinen Reiseführer inklusive Wanderkarte in der Hand, die sich mittlerweile knapp 20.000 Mal verkauft hat. Ein richtiger Hochalpinist braucht man dabei natürlich nicht zu sein und Alpenpanorama gibt es leider auch nicht, Sie ahnen es. Die höchsten niederländischen Berge sind nämlich nur etwa 200 bis 300 Meter hoch, also kleiner als der Eiffelturm. Da braucht man keine Seilschaft, nur leichtes Gepäck. Ich wünsche Ihnen einen steilen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.